SRF 1.
SRF 1.
Willkommen zum Zwischenhalt am Samstagabend mit einem Wort, das nicht ganz einfach ist für die, die nicht deutschsprachig aufgewachsen sind, zum Beispiel mit dem Wort unterstützen.
Übrigens, zu unterstützen ist eine wunderbare Herausforderung.
Unterstützen, Charles Morero ist der Mann, der hier im Videointerview damit zu kämpfen hat mit dem Wort unterstützen. Charles Morero ist aber auch der Bischof von der Diözese Lausanne, Genf und Fribourg. Und das ist ein bisschen unfreiwillig. Deborah Sutter hat den Bischof in seinem Sitz in Fribourg getroffen.
Der Charles Morero hat sich nicht gefreut, als er 2011 zum Bischof gewählt worden ist.
Ich war zufrieden, einfach in einer religiösen Gemeinschaft zu leben und in einer Universität zu lehren. Ich dachte, ja, jetzt werde ich das mehr oder weniger für immer tun, aber oder mindestens, bis ich zu alt werde.
Sein Leben hat ihm gefallen, so wie es war. Der Dominikaner hat 15 Jahre in Rom gelebt, wo er zuerst Professor und dann Rektor am Angelikum war. Das Angelikum ist eine päpstliche Universität in Rom. Die Trennung von Rom und das Heimkommen in die Schweiz sei nicht so einfach gewesen.
Ich habe dort ziemlich viele Freunde auch. Es freut mich, dort zu sein, aber ich weiß trotzdem, dass ich jetzt hier in der Schweiz zu Hause bin.
Aber jetzt ist er in der Schweiz zu Hause. Und hat unterdessen auch seine Meinung über das Bischofsein geändert.
Ja, es ist nicht so schlimm. Und ich muss sagen, viele Sachen sind auch ziemlich interessant. Die Sachen, von denen man nicht so viel spricht, aber es gibt auch viele schöne Sachen. Natürlich gibt es Probleme, das wusste ich schon. Ich habe es ja auch manchmal besser entdeckt. Aber es ist trotzdem interessant.
Das Schöne und Interessante, das Charles Morero in seinem Amt als Bischof erlebt, das sind zum Beispiel die Begegnungen mit Menschen. Man kennt ihn in der Westschweiz, er wird auf der Strasse erkannt und angesprochen. Der Charles Morero fährt viel mit dem Zug durch seine Diözese. Sein Luxus sei darum ein erstklasse GEA, sagt er. Wegen dem sei er dem Armutsideal von seinem Orden aber nicht untreu. Er verdiene genau gleich viel wie alle anderen Priester. Und wie viel das ist bekannt. Wo sich alle über den Bischof Thebarts van Elst aufgeregt haben, hat der Charles Morero öffentlich gemacht, wie viel er verdient, 6'250 Franken brutto pro Monat. Der 52-Jährige ist sowieso ziemlich entspannt, wenn es um Geld geht, auch ums Geld der Kirche.
Was ich hier sehe, in dieser Diözese gibt es 4 Kantone. In den Kantonen von Freiburg und Waadt bekommt die Kirche ziemlich viel Geld dank der Beziehung mit dem Staat. In den Kantonen Genf und Neuenburg sind Kirche und Staat getrennt. Die Kirche hat weniger Geld, aber scheint nicht weniger gut zu leben.
Es geht nicht trotzdem gut. Sowieso, der Charles Morero entspricht nicht dem Bild von einem Bischof, wie ich es mir so vorgestellt habe. Er ist auf Facebook und ist sogar mal in einem Videoclip auftreten.
Commandez dès aujourd'hui le CD Les Évêques.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via.
Mit dem Clip hat er Werbung gemacht für eine neue CD von den 3 Westschweizer Bischöfen. Ein 1. Aprilwitz von der Zeitung La Liberté, wie sich gezeigt hat. Die Zeit für seriösen Spass ist aber knapp. Die Arbeit als Bischof sei in erster Linie schon ganz viele Verwaltungsaufgaben zu erledigen.
Ich versuche, die Administration anderen zu geben. Ich versuche, das ein bisschen zu vermeiden. Und ich kann das ein bisschen tun, nicht ganz.
Weil die Arbeit als Geistlicher, die liegt ihm sehr am Herzen. So haltet er mindestens einmal in der Woche die Messe zu Fribourg und versucht, sich so gut wie möglich aus all diesen Arbeitsgruppen auszuhalten. Vielleicht müsse er ja mal eine Arbeitsgruppe zur Abschaffung von all diesen Arbeitsgruppen einsetzen, hat Charles Morero mal gesagt. Der Humor, der ist dem Bischof trotz Geldsorgen und viel Administration nicht vergangen.
Deborah Sutter hat mit dem Bischof Charles Morero geredet.
Nobody knows.
trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I see. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost level to the ground. Oh, yes, yes, Lord.
Nobody knows the trouble I see.
Klassische Gospel in die Gegenwart gesungen, buchstäblich Golden Gospel Singer sind das mit dem Klassiker Nobody Knows the Trouble I've Seen. Sie hören den Zwischenhalt auf SRF 1, 22 Minuten vor der 7. Jetzt eine Persönlichkeit, die vielen sehr bekannt und noch im Bewusstsein ist, dem Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er war aktiv mit dabei gewesen beim Widerstand gegen den Adolf Hitler. Darum haben ihn die Nazi 1945 im KZ ermordet. Heute fasziniert der grosse evangelische Theologe Bonhoeffer, weil er sich konsequent gegen die Diktatur vom Nationalsozialismus gewehrt hat und das eben aus einem tiefen Glauben heraus begründet. Zürcher Professorin für systemische Theologie, Christiane Tietz, engagiert sich in der internationalen Bonhoeffer-Gesellschaft. Hans-Jörg Schulz, der SRF2-Kulturredakteur, hat mit der Christiane Tietz über den Widerstand von Bonhoeffer und seine Bedeutung heutzutage geredet.
Frau Tietz, vor 70 Jahren, am 20. Juli 1944, scheiterte das Attentat des Grafen Klaus Schenk von Stauffenberg auf Adolf Hitler. Damals saß Dietrich Bonhoeffer bereits in einer Zelle des Militärgefängnisses Berlin-Tegel. Welche Rolle hat denn Bonhoeffer bei diesem Versuch gespielt, den Diktator zu beseitigen?
Bonhoeffer war nicht selbst an den militärischen Plänen beteiligt, aber er wusste darum, dass man das versucht. Und er hat vor allem eine seelsorgerlich-geistlich begleitende Rolle bei den Widerstandskämpfern gespielt. Also er wusste, dass sie das vorhaben, hat mit ihnen darüber gesprochen, was es bedeutet, so etwas zu versuchen. Aber er hat nicht selber jemals daran gedacht, eine Bombe in die Tasche zu tun oder selber da handgreiflich zu werden.
Nun war ja Bonhoeffer ein großer Verfechter des fünften Gebotes, du sollst nicht töten. Warum hat er den Tyrannenmord trotzdem unterstützt?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich glaube, dass Bonhoeffer nie zu der Meinung gekommen ist, ein Tyrannenmord ist gut oder gerechtfertigt. Er hat die Meinung vertreten, das Gebot, du sollst nicht töten, gilt immer, ohne Ausnahme. Aber es gibt Situationen, in denen wir uns verpflichtet fühlen, dem Gebot zuwiderzuhandeln. Und das sind Situationen, in denen wir einem konkreten Ruf Gottes folgen und wissen, dass wir dadurch schuldig werden. Also er war nicht der Meinung, es gibt Situationen, in denen das Gebot aufgehoben ist und dann dürfen wir einen Tyrannenmord machen, sondern das Gebot gilt immer. Und wenn wir uns an dem Attentat beteiligen, dann verstoßen wir gegen dieses Gebot, werden schuldig. Und das kann der Christ aber machen, weil er weiß, er lebt letztendlich von der Vergebung Gottes. Deswegen hat er den Mut, schuldig zu werden.
Wollte Bonhoeffer denn ähnlich wie Graf von Stauffenberg vor 70 Jahren Hitler umbringen, um Deutschland zu retten?
Deutschland, aber natürlich auch Europa und auch natürlich sowas wie christliche Werte und die Menschen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das nur Patriotismus war. Bonhoeffer war sicher auch jemand, dem sein Land wichtig war, aber ich glaube, er hat schon noch weiter geschaut, als nur in Bezug auf Deutschland da zu denken.
Und dieses Weiterdenken, auch die Hoffnung auf das Kriegsende, wurde ja dann am 9. April 1945, kurz vor Kriegsende, im KZ Flossenbürg beendet. Ist der 39-jährige Dietrich Bonhoeffer als ein Märtyrer gestorben?
Also wenn Sie mit Märtyrer sowas meinen, von jemand nimmt seinen Glauben ernst und lebt den konsequent, dann ganz sicher, aber es gibt sicher noch ganz viele andere Märtyrer, von denen wir das gar nicht wissen und die gar nicht so bekannt geworden sind wie er.
Danach dann ist Bonhoeffer ja von den verschiedensten Gruppen als so eine Art moderner Heiliger auch gewürdigt worden oder aufs Schild gehoben worden. Liegt das vor allem an diesem Leben, an diesem kurzen und vorbildhaften, irgendwie uns alle sehr bewegenden Leben?
Das ist sicher ein ganz wichtiges Element, diese Dramatik des Lebens, der Lebenslauf, der so aspektreich ist. Gleichzeitig, wenn nicht Bonhoeffers Texte so inhaltsreich wären, dass Menschen seit 70 Jahren darüber nachdenken und immer wieder Neues darin entdecken, dann wäre, glaube ich, auch nicht lange als dieser Heilige, hätte er nicht lange am Leben bleiben können, sondern hätte man irgendwann ihn auch zu den Akten gelegt. Ich glaube, es ist schon beides, die Tiefheit und Schönheit der Texte und die Glaubwürdigkeit seines Lebens.
Die Aufnahme war ja dann auch sehr unterschiedlich. Also in konservativen kirchlichen Kreisen galt ja auch nach dem Krieg noch nach wie vor die Devise, man müsse der Obrigkeit untertan sein, die christliche Devise. Das heißt, man hätte auch der Nazi-Obrigkeit untertan sein müssen. Für diese Gruppierung musste ja eigentlich Bonhoeffers Widerstand, ähnlich wie das Attentat vor 70 Jahren, so eine Art Vaterlandsverrat auch gewesen sein.
Das ist es tatsächlich gewesen. Die Vorwürfe gibt es auch immer mal wieder, dass sie gegen Bonhoeffer erhoben werden, aber auch natürlich gegen andere am 20. Juli beteiligte Menschen, weil man sich das einfach nicht vorstellen konnte, dass das damals die größere Form der Vaterlandsliebe gewesen ist. Aber Gott sei Dank hat sich diese Einschätzung geändert.
Umgekehrt dann durften in der DDR zum Beispiel Bonhoeffers Überlegungen zur Ethik gar nicht erst veröffentlicht werden, weil es eine Ethik des Widerstandes ja auch ist, des Widerstandes gegen Ungerechtigkeit. Und das wollten wiederum die DDR-Führer nicht hören.
Ja, das ist ganz bizarr, zumal die DDR an manchen Stellen ja auch Bonhoeffer durchaus als antifaschistischen Widerstandskämpfer gefördert und verehrt hat, aber man gleichzeitig eben auch Angst hatte vor dem Sprengpotenzial seiner Texte.
Und wie ist es heute, Frau Tietz, wer ist Dietrich Bonhoeffer für Ihre Studenten?
Ich habe jetzt gerade im vergangenen Semester hier in Zürich eine Vorlesung zu Bonhoeffer gemacht und hatte den Eindruck, dass er nach wie vor eine faszinierende Gestalt ist, der ganz unterschiedliche Möglichkeiten bietet, über ihn nachzudenken, sowohl auf der wie lebe ich eigentlich mein Leben Ebene, als auch auf der theologischen Ebene. Ich glaube, das, was er geschrieben hat, noch lange nicht ausgeschöpft ist und freue mich, dass es auch unter den Jüngeren immer wieder Interesse daran gibt.
Zürcher Theologieprofessorin Christiane Tietz in einer Sendung von Hans-Jörg Schulze hat mit ihr geredet. Frau Tietz hat ein Buch über den Bonhoeffer rausgegeben und zwar mit dem Titel «Dietrich Bonhoeffer, Theologe im Widerstand». Das Buch ist erschienen in der Reihe «Wissen» im CH Beck Verlag. Thank you. Ja, Wild Child. 9:07 und jetzt eine akustische Begegnung mit der Lenzer Heide, und zwar mit der katholischen Kirche von der Lenzer Heide. Wenn man aus dem süddeutschen Raum ja auf Oberitalien reisen will, dann ist die Route über den Julierpass immer noch eine der kürzesten und gleichzeitig auch älteste Strassenverbindungen. Schon seit der Römerzeit nämlich führt die sogenannte Obere Strasse als eine der beiden historischen wichtigsten Alpentransversalen vom Bündnerland zwischen Chur und Tiefenkastel im Albulatal über die Lenzer Heide. Noch vor 140 Jahren hat man für das Hochtal mit dem idyllischen Heidsee nicht gerade viel Positives übrig gehabt, aber schon 1879 ist auf der Lenzer Heide, wo romanisch übrigens Lei heisst, ein erstes Gasthaus eröffnet worden. 3 Jahre später ist dann das Hotel Kurhaus aufgegangen und es sind immer mehr und mehr Gäste gekommen. Zuerst nur im Sommer, später dann auch im Winter. Im Laufe des 20. Jahrhunderts hat man die fremde Verkehrsstruktur immer weiter ausgebaut. Und heute gehört die Lenzer Heide mit den beiden Zentren Lenzer Heide und Valbella zu den meistbesuchten Ferienregionen im Bündnerland. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat man ein katholisches Gotteshaus gebaut. Aber schon 4 Jahrzehnte später war das Kirchli zu klein und ist 1928 schließlich von der jetzigen katholischen Pfarrkirche San Carlo Borromeo abgelöst worden. Im Spitzhelmturm oben, wo übrigens Eigentum von der politischen Gemeinde Pfalz-Oberpfalz ist, läutet seit 44 Jahren ein 5-stimmiges Glockenensemble. Und die grosse Glocke, die trägt die Inschrift «Gelobt sei die heiligste Dreifaltigkeit und ungeteilte Einheit in Ewigkeit». 5 Glocken und fast das ganze Lied, vielleicht das Lied für den Sonntag, 5 Glocken von der katholischen Kirche San Carlo Borromeo von der Lenzerheide zwischen Chur und Tiefenkastel im Bündnerland. Das war der Zwischenhalt auf SRF 1, 2 Minuten vor der 7. Toll in Toll, Antarctic Sunrise hier auf SRF 1. Nach der 7. gehen wir dann mit dem Patrick Stöpper ins Zambo und auf Schatzjagd.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.